Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Wolfgang Kubicki, der stellvertretende FDP-Chef und Bundestagsvizepräsident. Herr Kubicki, herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Wir schauen auf die Themen dieses Tages und ich schaue natürlich vorher auch immer auf den Lebenslauf meiner Gäste. Herr Kubicki, da wusste ich schon so einiges über Sie, aber eine Sache wusste ich nicht. Sie haben auch mal nebenberuflich eine Kneipe betrieben, ja?
Ja, ich habe im Jahr 1980 eine Kneipe in Kiel übernommen, sozusagen ein Jahr betrieben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe dann festgestellt, dass das doch nie mein Leben ist.
Okay, es war aber keine Punk-Kneipe, oder?
Nein, es war eine Studentenkneipe.
Okay, ich frage das vorsichtshalber. Die FDP in Berlin-Kreuzberg hat nämlich jetzt erklärt in der Kampagne, FDP ist Punk.
Gut. Ich kenne die FDP Kreuzberg nicht so intensiv.
Aber. Okay. Ich kann Ihnen sagen, Twitter lacht ein bisschen darüber. Aber ich habe sowieso gedacht mit der Kneipe, das wäre, wenn Sie die jetzt auch haben, natürlich auch nicht ganz so krisensicher wie die Jobs, die Sie ausfüllen, Anwalt und Politiker. Das, was noch blieb an Geschäft, nämlich Glühwein verkaufen aus dem Fenster. Seit heute der harte Lockdown, auch das geht nicht mehr. Wir werden da gleich mal drüber reden, vor allem auch mit der Frage, wie ehrlich wir uns machen müssen, wie lange das Ganze noch gehen muss. Schönen guten Tag an alle, die dabei sind. Eine Stunde Radio oder 30 Minuten Podcast. Heute mit Wolfgang Kubicki von der FDP. Punk's not dead. Heute beginnt der harte Lockdown in Deutschland. Das heißt, die meisten Geschäfte sind zu, Schulen und Kitas. Kein Glühwein mehr auf der Straße, kein Feuerwerksverkauf und natürlich die klaren Grenzen, die weiterhin gesetzt sind bei den privaten Kontakten. Wolfgang Kubicki ist mein Mittagskontakt heute, FDP-Politiker und Vizepräsident des Bundestages. Herr Kubicki, Ihnen ging schon der sanfte Lockdown vom November eigentlich zu weit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sie haben damals die Verhältnismäßigkeit laut angezweifelt. Jetzt denke ich mal dann weiter. Ist das denn jetzt komplett falsch, was die Politik macht?
Ja, zunächst mal war das offensichtlich eine falsche Wahrnehmung von Ihnen. Mir ging nicht der leichte Lockdown zu weit, sondern die Frage ist immer, welche Maßnahme hilft wie und welche Maßnahme ist rechtlich zu rechtfertigen. Hintergrund ist, wenn wir gastronomische Betriebe, Hotels aufgefordert haben, Hygieneschutzkonzepte umzusetzen und wir dann feststellen, dass wir keine Evidenz dafür haben, dass bei solchen Hotels oder gastronomischen Betrieben das Infektionsgeschehen sich ausweitet, muss man sich die Frage stellen, ist das tatsächlich angemessen und verhältnismäßig? Was mich unglaublich umtreibt, ist die Tatsache, dass gerade in den Bereichen, wo wir die höchsten Werte haben, wo wir das höchste Risiko haben, wo wir die schwersten Verläufe haben, die höchsten Todesfälle, gerade in Alten- und Pflegeheimen, das sehen wir jetzt ja wieder, den Schutz dieser Einrichtungen nicht haben gewährleisten können. Und das ärgert mich deshalb zu Tode, weil seit Mai, man kann das nachvollziehen, ich immer darauf hingewiesen habe, dass niemand mehr eine solche Einrichtung betreten sollte, der keine FFP2-Maske trägt, dass man auch den Bewohnern FFP2-Masken aushändigen sollte, weil das den Eigenschutz gewährleistet und dass auch niemand ohne Testung hineinkommen soll. Dass jetzt die Zahlen dort so explodieren, das macht mich wirklich betroffen. Denn das ist tatsächlich ein Versagen von Politik.
Aber das heißt, dann wäre auch jetzt der richtige oder richtigere Ansatz eher zu sagen, wir gucken auf die vulnerablen Gruppen, die Alten, die chronisch Kranken. Oder ist das, was wir jetzt erleben, für diesen Moment jetzt erstmal, um das böse Wort zu verwenden, alternativlos?
Wir haben momentan eine Größenordnung von Infektionen, die das tatsächlich alternativlos machen, das gesellschaftliche Leben komplett zurückzufahren, die Kontakte so weit wie möglich zu beschränken, um dann zu anderen Konzepten überzugehen. Aber es kann keine vernünftige Lösung sein, zu sagen, wir machen jetzt einen dreiwöchigen Lockdown, dann machen wir wieder ein bisschen auf und dann machen wir drei Wochen später wieder einen Lockdown. Wir sehen es gerade in Frankreich, die hatten einen sehr massiven Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen. Dann haben sie geöffnet und innerhalb von 3 Tagen waren Infektionszahlen wieder auf einer unglaublichen Größenordnung. Wir müssen uns wirklich mit der Frage beschäftigen, wer hat schwere Verläufe, überwiegend wer stirbt. Und dann wissen wir, das sind die Menschen über 65 aufwärts. Die Tatsache, dass wir mehr Tote bei 90 plus haben mittlerweile als alles, was unter 60 ist, zusammengerechnet, heißt eben, auf die Menschen müssen wir uns tatsächlich mit allem, was wir haben, konzentrieren. Was nicht heißt, dass alle anderen von den AHA-Regeln abweichen können. Also das Leben, was wir gewohnt waren vor Corona, wird noch lange Zeit nicht das normale Leben wieder werden.
Ja, lassen Sie uns mal darüber sprechen, was lange Zeit bedeutet. Wir haben jetzt die Marke 10. Januar, die im Raum steht von der Politik, von der Bundeskanzlerin, der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten beschlossen, wo ja irgendwie schon klar ist, an diesem 10. Januar wird es eigentlich doch realistischerweise keine Rückkehr geben können in den Zustand vor diesem Tag heute, oder?
Davon gehe ich auch aus, weil nach allen Berechnungen, die man mittlerweile modellieren kann, es nicht zu einer Größenordnung kommen wird von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner, also Inzidenz 50, die eine große Bedeutung hat, auch im Infektionsschutzgesetz. Der 10. Januar ist deshalb gewählt worden, weil Verordnungen nicht länger als 4 Wochen laufen dürfen nach dem Infektionsschutzgesetz. Sie können verlängert werden. Ja, aber zur Ehrlichkeit gehört dazu, das müssen wir den Menschen sagen. Wer glaubt, dass wir am 11. Januar alle wieder unser vermeintlich normales Leben zurückhaben werden und das Leben aus der Sommerzeit, der ist nicht von dieser Welt.
Mhm. Wagen Sie denn eine Perspektive oder eine Skizze zu geben? Weil das ist ja im Moment auch gerade diese Frage. Ist eigentlich eine Langzeitstrategie möglich, die über diese Ad-hoc-Maßnahmen hinausreicht?
Sie wäre möglich, momentan ist sie noch nicht umgesetzt, sie wäre möglich, aber wie lange wird es dauern? Ich weiß es genauso wenig wie alle anderen Beteiligten auch, aber die Anmutung, im Sommer können wir unser normales Leben wiederbekommen, im September scheitert bereits daran, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht genug Impfstoff haben, der verimpft worden sein kann, um die Herdenimmunität herzustellen, die ja ein normales Leben wieder ermöglicht. Langzeitstrategie würde bedeuten, wir müssen schauen, noch einmal, wen müssen wir besonders schützen, wo müssen wir die Fazilitäten, also die Masken, die Tests besonders konzentrieren und gibt es Einrichtungen wie beispielsweise die Bayerische Staatsoper, die es gerade mal mit einem wissenschaftlich begleitenden Experiment gemacht hat, wo man sagen kann, wenn die Konzepte umsetzen, ist das Infektionsrisiko nahe null, dann muss man auch ein vergleichsweise normales Leben wieder zulassen. Wir müssen uns anschauen, was können wir mit Schulen machen. Verstehen Sie, die Idee, wir machen jetzt Homeschooling, ist deshalb interessant, weil 80% der Schüler am Homeschooling gar nicht teilnehmen können. Die haben zu Hause keine Endgeräte, die haben keine stabile WLAN-Verbindung. Ich sehe das aber bei mir, wenn ich bei mir zu Hause bin und dann Videokonferenzen machen will, dann sehe ich, wie regelmäßig entweder das Bild stehen bleibt oder der Ton weg ist. Das ist Deutschland heute im Jahre 2020. Also da haben wir viel nachzuholen. Ideen sind da, aber die Fazilitäten müssen geschaffen werden. Langzeitstrategie bedeutet, das Leben unter Corona-Bedingungen so normal wie möglich zu gestalten, aber das Infektionsrisiko so weit wie möglich zu reduzieren.
Aber wenn wir jetzt mal konkret auf den Januar schauen, kann man doch eigentlich realistischerweise sagen, der Januar, der wird so aussehen wie jetzt diese Tage, die ab jetzt beginnen.
Herr Frenzel, das Problem ist, man erschlägt immer den Überbringer schlechter Nachrichten.
Deswegen wollen Sie es nicht aussprechen.
Ja doch, aber ich gehe selbst davon aus, dass wir mit Sicherheit noch bis Mitte Februar mit fast gleichen Bedingungen leben müssen wie gegenwärtig.
Herr Kubicki, was mir durch den Kopf geht bei all diesen Dingen, die wir in den letzten Monaten erlebt haben, Ihre Partei, die FDP und auch Sie persönlich waren ja auch immer jemand, der darauf hingewiesen hat, die Verhältnismäßigkeit, wie schränken wir unsere Freiheiten ein. Wir erleben eine Phase, wo Freiheiten so eingeschränkt wurden wie noch nie eigentlich in Friedenszeiten. Und gleichzeitig beobachte ich dann, auch mit etwas Verwunderung, aber vielleicht haben Sie ja Erklärungsansätze, dass Sie beispielsweise als Partei davon gar nicht so profitieren. Also wir erleben große Freiheitseinschränkungen und die Partei, die für die Freiheit steht und danach ruft, dümpelt in den Umfragen eher im unteren Bereich.
Das ist etwas, was mich auch bewegt, aber ich vermute mal, dass die Menschen nicht nur erwarten, dass wir Dinge in Frage stellen, sondern auch ein Konzept vorlegen, wie wir uns vorstellen können, dass ein Leben anders gestaltet werden kann.
Und das haben Sie nicht?
Ja, selbstverständlich haben wir das. Es ist nur nicht ausreichend kommuniziert worden. Das hat auch was damit zu tun, dass wenn Sie, ich habe das heute auch gesehen, wenn Sie Diskussionen in den Parlamenten haben, heute im Sächsischen Landtag, nach der Rede des Ministerpräsidenten einfach abgeschaltet wird. Und die wenigen sozialen Medienauftritten, die wir haben, sind ja auch Blasenkommunikation. Das heißt, wir treffen dort immer die gleichen Leute, die das eh schon wissen, aber keine große Verbreitung. Ich vermute mal, dass, wie ich das heute auch schon sehe, dass künftig die Frage mehr gestellt wird, was ist eigentlich im Sommer passiert? Was haben die Regierungen eigentlich versäumt? Weil ja allen klar war, es wird eine zweite Welle geben und sie wird möglicherweise schlimmer werden als die erste über den Winter hinweg. Was ist versäumt worden? Warum sind nicht ausreichend FFP2-Masken angeschafft worden? Das debattieren wir seit März diesen Jahres. Warum ist nicht ausreichend Vorsorge getroffen worden für Testungen? Warum fragen wir jetzt beispielsweise nicht die Studierenden? Wir haben 3 Millionen Studierende, davon Hunderttausende, die ihren Job verloren haben im gastronomischen Bereich, ob sie nicht bereit wären, gerade bei den Alten- und Pflegeheimen die Testungen von Besuchern vorzunehmen, damit das Personal entlastet wird. Also ich mache das mal ein bisschen polemisch. Die Bundesregierung wirbt damit, dass man zu Hause sitzen soll, in der Nase bohren soll. Ich kann Ihnen sicher sagen, nach einer eintägigen Schulung sind Sie in der Lage, mit dem Wattebäuschen in die Nase oder in den Rachenraum zu gehen oder um einen Abstrich zu machen. Was Bundeswehrsoldaten können im Zweifel auch Studierende. Da bin ich ganz sicher.
Herr Kubicki, vielleicht ist es in der Tat auch eine Frage der Wahrnehmung. Aber meine war auch wirklich, dass die Bundesregierung und die Handelnden da durchaus unter dem Druck der Opposition waren im Sommer, als es alles entspannter aussah. So nach dem Motto, jetzt dreht mal bitte wieder ein bisschen bisschen die Vorsichtsmaßnahmen zurück und übertreibt mal nicht. So habe ich auch die FDP ganz stark wahrgenommen in diesen Sommermonaten, als die Entspannung da war.
Also wir haben immer nur darauf hingewiesen, dass wir Rechtsgrundlagen brauchen für staatliches Handeln. Wir sind ja in drei Landesregierungen vertreten. Ich selbst bin noch Mitglied des Koalitionsausschusses in Schleswig-Holstein. Wir debattieren die Frage von staatlichen Maßnahmen, von Eingriffen, in besonderer Weise auch unter der Geltung unseres Grundgesetzes. Es hört ja nicht auf zu gelten, nur weil wir eine Pandemielage haben. Sie können, das ist ja sehr interessant, Sie können in Kreisen, in denen beispielsweise die Inzidenz unter 25 liegt, Rostock oder Nordfriesland, keine Ausgangssperren sozusagen verhängen, wie in Bayern, wenn Sie einen Kreis wie Regen haben mit einer Inzidenz von über 600, ist das notwendigerweise der Fall. Also muss immer schon sehen, wo reagiert man wie worauf. Aber noch einmal, die Frage ist, was ist in den Sommermonaten passiert? Was hat Jens Spahn, dem extra die Kompetenz dafür durch das Infektionsschutzgesetz eingeräumt worden ist, die Schutzkleidungen, die Masken, die Tests zu bestellen? Was hat Jens Spahn in dieser Zeit getan, um uns auf den Winter vorzubereiten? Das wird noch eine sehr interessante Frage werden.
Die gute Nachricht, es wird schneller gehen mit dem Impfbeginn in der Europäischen Union. Die Zulassung der EMA, also der Europäischen Arzneimittelbehörde, die könnte es schon am Montag geben. Die schlechte Nachricht dazu, bevor es überhaupt losgeht, sinkt die Impfbereitschaft der Deutschen offenbar. Nur noch 48% sind dazu sofort bereit. Und besonders beeindruckend, offenbar ist diese Zahl genauso niedrig, laut einer Umfrage beim medizinischen Personal. Wolfgang Kubicki weiter an meiner Seite, Vizechef der FDP. Als Politiker müssen Sie für alles eine Erklärung haben. Haben Sie dafür eine?
Ja, zunächst einmal ist es wahrscheinlich die Sorge der Menschen, weil wir es bei dem BioNTech-Impfstoff mit einer völlig neuen Art der Verimpfung zu tun haben. Genetisch veränderte Reagenzien müssen dann sozusagen implementiert werden. Und dass dort eine gewisse Skepsis herrscht, kann ich nachvollziehen. Die werden wir nicht durch Appelle, sondern durch leuchtende Beispiele nur beseitigen können. Ich würde mir wünschen, dass wir ähnlich wie beim HIV-Virus dann auch mal dazu übergehen, dass vielleicht Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, also die Kanzlerin zuerst von wie aus dokumentieren, dass sie sich öffentlich impfen lassen.
Wären Sie bereit, das
sofort, zu machen? Sofort, ja. um die Furcht zu nehmen. Schauspieler, Medienschaffende, wie auch immer. Also Leute, die auch Vorbild für andere sind. Wenn die dokumentieren, wir haben keine Furcht, wir lassen uns impfen, dann in der Tat wird das eher Nachahmer finden als solche moralische.
Also das heißt, Sie haben auch keine Furcht, auch wenn Sie da gerade beschrieben haben, das ist ein etwas Neuartiges, so hat man das noch nicht gemacht. Normalerweise sind Impfstoffe 3-4 Jahre in der Überprüfungsphase, das sind jetzt hier wenige Wochen und Monate gewesen.
Ja, aber auch hier habe ich Vertrauen zu den Zulassungsbehörden. Ich kann mir schwer vorstellen, dass eine staatliche Einrichtung einen Impfstoff zulässt, der hochrisikobehaftet ist. Dass es bei Impfungen immer zu Nebenwirkungen kommen kann, dass es auch mal Personen gibt, bei denen eine an sich harmlose Impfung auch zu Folgeschäden führen kann. Das ist ein Selbstgänger. Das wissen wir bei allen Impfungen, die wir haben. Selbst eine Grippeimpfung kann zu schweren Folgen führen, obwohl das mittlerweile ziemlich ausgereift ist. Aber es geht momentan darum, einen Virus zu bekämpfen, der von seiner Tragweite her alles in den Schatten stellt, was jedenfalls in den letzten 100 Jahren bekannt gewesen ist. Und deshalb wäre ich bereit, auch sofort mich impfen zu lassen.
Es ist ja im Moment auch eine Frage der Klarheit. Wir haben heute Morgen im Deutschlandfunk ein Gespräch gehabt mit der Präsidentin des Ärzteverbandes des Marburger Bundes. Wie und in welcher Reihenfolge jetzt geimpft werden sollte, dazu hat sie sich geäußert. Susanne Jona hier mal im O-Ton.
Zunächst mal sind transparente Kriterien nötig. Also nachdem unsere Steuererklärung ja nicht mal auf 1000 Bierdeckel passt, sollten wir vielleicht in der Lage sein, Priorisierungskriterien zu formulieren, die auf einen Bierdeckel passen, gerne auch mit Vorder- und Rückseite, um allen klarzumachen, warum wird das so gemacht. Und gleichzeitig sollten die Ablaufkriterien, wie läuft die Impfung, möglichst bundeseinheitlich gestaltet sein, um zum Beispiel im Vorabendprogramm, im Fernsehen, im Radio, überall informieren zu können, wie es funktioniert.
Das sagt Susanne Jona vom Marburger Bund. Also der Job für uns Medien, der Job für Sie im Bundestag, das gut zu regeln. Die FDP, wie auch zum Beispiel die Grünen, sagen, wir brauchen da ein Gesetz. Bei Gesetz denke ich immer, Gesetz dauert aber natürlich auch.
Ja, also der Deutsche Bundestag hat schon dokumentiert, dass er Gesetze innerhalb von 48 Stunden auf den Weg bringen kann mit weitreichenden Folgen. Aber da es hier um wirklich massive Grundrechtsfragen geht, erstens mal die Frage des Eingriffs in die körperliche Unversehrtheit, zweitens in die Frage Abwägung von Leben und Lebensschutz brauchen wir. Das ist völlig unbestritten mittlerweile eine gesetzliche Grundlage, die wir auch schnell schaffen können. Es gibt aber mittlerweile einen Verordnungsentwurf aus dem Bundesgesundheitsministerium, der die Kriterien auflistet, nach denen Personengruppen eingeteilt werden, die sozusagen in der Rangfolge dann geimpft werden sollen. Wir haben eine ständige Impfkommission, die eine Empfehlung abgegeben hat, die sehr umfangreich ist. Und jeder von uns hat natürlich eine eigene Sicht auf die Dinge. Wir sind ja alles neuerdings Ärzte und Virologen. Ich würde mir beispielsweise vorstellen, dass es eher Sinn macht, zunächst das Pflegepersonal zu impfen. Aber die vulnerablen Gruppen werden diejenigen sein, die zuerst geimpft werden, weil eben bei denen das Risiko an Corona schwer zu erkranken oder zu versterben besonders groß ist.
Mhm. Aber Sie sagen, also die Verordnung gibt es schon, die gibt es jetzt.
Im Entwurf, ja.
Würde das nicht reichen?
Ja, das ist immer die spannende Frage. Wir leben ja in einem Rechts- und Verfassungsstaat. Nach Auffassung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages, nach Auffassung vieler Verfassungsrechtler, reicht das eben nicht. Sie brauchen für diese zentralen Entscheidungen eine gesetzliche Grundlage. Die Ausführungsbestimmungen können Sie anschließend über Verordnungen machen, aber dass die Reihenfolge der Impfungen festgelegt wird, im Prinzip durch das Bundesgesundheitsministerium oder das Kabinett alleine, wird auch nach meiner Auffassung nicht ausreichen. Aber sei es drum, entscheidend ist, wir fangen erstmal an. Denn wenn wir uns lange darüber streiten, wer kommt zuerst und dann kommt keiner zuerst, haben wir ein Riesenproblem.
Ja, nicht ausreichend ist ja auch ein gutes Stichwort, denn die Prioritätensetzung ist schon mal wichtig. Ich kann mich erinnern, als die Impfkommission, die ständige Impfkommission sich dazu geäußert hat, schon vor Wochen und mal addiert hat, wer da alles zu den prioritären Gruppen gehört, waren wir ganz schnell ungefähr bei der Hälfte der Bevölkerung. Und wo irgendwie klar war, das ist dann keine wirkliche Prioritätensetzung mehr. Ist das jetzt, ich weiß nicht, wie weit Sie schon reingucken konnten in diesen Entwurf?
Ich hab da schon reingeguckt. Also in den verschiedenen Gruppen, die sozusagen benannt werden, werden wiederum Untergruppen gebildet und dann wird eine Rangfolge festgelegt. Hat ja auch was damit zu tun, nicht, wie viel Impfstoff steht zur Verfügung, in welcher Zeit kann geimpft werden. Das nützt ja nichts, dass wir eine Rangfolge aufstellen und anschließend haben wir nicht ausreichend Impfstoff, um überhaupt die Ersten bereits umfassend impfen zu können. Es wird noch ein riesen organisatorisches Problem sein, festzustellen, dass nicht Tausende anschließend vor den Impfzentren stehen, die benachrichtigt werden, ihr seid jetzt dran. Das wird eine logistische Herausforderung werden, aber Deutschland ist so wunderbar bürokratisiert. Ich glaube, das schaffen wir auch.
Und Sie haben ja schon einen Plan da vorgestellt oder einen Wunsch. Ich stelle mir also vor, direkt nach Weihnachten die Bundesregierung, das Bundestagspräsidium.
Also diejenigen, die andere dazu veranlassen können, ihre Besorgnisse so zurückzustellen und sich dann auch impfen lassen. Je mehr man sieht, dass sich Personen des öffentlichen Lebens impfen lassen, dass sich Künstler impfen lassen, dass sich Medienschaffende impfen lassen, desto mehr Nachfolger wird es geben und desto geringer wird die Distanz sein.
Der Impfstoff kommt und mit ihm leider auch zunehmend Skepsis, was der Bundestag tun kann und tun wird. Danke für die Gedanken bis hierhin an Wolfgang Kubicki. Zu Gast heute Wolfgang Kubicki, bekanntes Gesicht der Freien Demokratischen Partei, seit 2017 Vizepräsident des Bundestages und auch Autor. In diesem Herbst erschienen ist Ihr Buch und jetzt müssen Sie mir schon helfen, Herr Kubicki. Steht da auf dem Titel Meinungsfreiheit oder Meinungsunfreiheit?
Es steht Meinungsunfreiheit, wobei das Un besonders kursiv und farblich anders gedruckt ist, weil es nur auf ein Problem hindeuten soll, ohne zu behaupten, dass wir in einem Land leben, in dem Meinungsunfreiheit herrscht. Das ist es mit Sicherheit nicht. Von Verfassungs- und von Staatswegen gibt es keine Zensur, gibt es auch keine staatliche Einmischung. Aber offensichtlich haben viele Menschen das Gefühl, das ist ja durch viele Umfragen auch belegt worden, dass sie ihre Meinung nicht mehr so frei äußern können, wie sie sich das vorstellen.
Aber das ist in der Tat auch das Paradoxon, diese Umfragen und auch dieses ja immer wieder, gerne auch übrigens von AfD-Politikern hervorgebrachte Argument, man könne nicht mehr alles sagen oder man traue sich nicht mehr alles zu sagen und dann meistens direkt danach das zu sagen, was man angeblich nicht mehr sagen kann. Also haben Sie den Eindruck, dass wir im öffentlichen Raum Ungesagtes, Unausgesprochenes haben?
Nein, das ist ja interessant. Jeder sagt ja auch im Zweifel alles. Wenn Sie in den sozialen Medien unterwegs sind, dann stellen Sie fest, mit welcher Breite bis hin zu Schmähungen, Beleidigungen im Prinzip alles geäußert wird. Das ist auch nicht mein Thema. Ich bin ja nicht nur Freier Demokrat, sondern durch und durch Demokrat und Rechtsstaatsliberaler. Ich stelle fest, dass verschiedene Blasen beginnen, miteinander nicht mehr zu kommunizieren. Das wird ein Demokratieproblem, denn wenn wir nicht mehr wissen, was insgesamt passiert, wenn Meinungen sich nicht mehr austauschen, nicht mehr streiten, das ist ja die Grundlage unserer demokratischen Grundordnung, dann kann uns sowas geschehen, wie in den Vereinigten Staaten das gerade passiert, dass sich sozusagen Blasen sich gegenüberstehen haben, die sich nicht mehr austauschen können und irgendwann zu Gewalt greifen. Diese Entwicklung wollen wir nicht und deshalb fordere ich alle auf, ihre Meinung nicht nur zu haben, sondern sie auch zu äußern, sich in der Sache komplett zu streiten, ohne dabei jeweils den anderen moralisch in den Senkel zu stellen.
Darf ich Sie dann gerade mal mit einer anderen Blase konfrontieren? Es geht Ihnen im Buch ja auch um Sprache. Sie haben da eine Warnung vor zu schnellen Verbotsgedanken oder auch von Zensur. Sie nennen da ein Beispiel auch im Umfeld dieser Diskussion, die wir immer wieder um das N-Wort haben. Ich war heute Vormittag gerade dabei, mir Fragen dazu zu überlegen, und da fand ich eine viel bessere auf Twitter gestellt von der Vizepräsidentin des Landtages von Schleswig-Holstein, von der Grünen-Politikerin Aminata Touré. Wenn Sie gestatten, lese ich die gerade mal vor. Was ist eigentlich mit Wolfgang Kubicki los? Ist das jetzt seine Hauptaufgabe geworden, bei jedem TV-Auftritt das N-Wort zu droppen? Was ist das für eine Agenda? Was ist das für eine Respektlosigkeit als Bundestagsvizepräsident? Was möchte die FDP damit vermitteln? Zitat Ende, Herr Kubicki. Was möchten Sie damit vermitteln?
Ja, zunächst einmal würde ich meiner Kollegin Donata Touré aus dem Landtag von Schleswig-Holstein, wir kennen uns ja persönlich ziemlich gut, empfehlen, die Sendung mal zu sehen. Es war eine Phoenix-Sendung und es ging genau um diese Frage. Schafft die Verwendung bestimmter Begrifflichkeiten Rassismus oder ist Rassismus eine Haltung, die unabhängig von der Begrifflichkeit besteht? Denn ob ich nun das N-Wort benutze, was ich so gar nicht benutzt habe, sondern es ging um die...
Irgendjemand hat gezählt, 5-mal, glaube ich, aber gut.
Ja, aber also, auch das ist geschenkt. Ich, wie gesagt, weigere mich, dass man durch das Prinzip des bewussten Missverstehens sich in eine Opferrolle begibt, die dann legitimiert, andere zu diskreditieren. Es ging bei mir um die Frage, das war genau das Thema der Sendung übrigens, da ging es um die Frage, dass ich als Junge aufgewachsen bin mit dem Begriff Negerkuss. Und Negerkuss hatte mit nichts, überhaupt nichts zu tun mit der Farbe oder mit einem Menschen sein, sondern es war der Schaumkuss, oder wie auch immer wir ihn heute benennen. Und in der Diskussion mit Frau Flassböhler und Herrn Fleischhauer und Gregor Gysi haben wir genau dies thematisiert. Und ich habe gesagt, wann immer ich feststelle, dass ich damit jemanden verletzen würde, würde ich es nicht mehr gebrauchen. Aber die Tatsache, dass ich es gebraucht habe, hat aus mir nie einen Rassisten gemacht. Und insofern war nicht immer davor, einfach nur durchzuzählen, denn ob wir nun das N-Wort gebrauchen, wohl auch jeder weiß, was es ist, oder ob wir es nicht gebrauchen, ist keine Frage dann mehr der persönlichen Haltung. Es gibt auch Zusammenhänge, ich verweise in meinem Buch auf eine Entscheidung des Landesverfassungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern, wo der Ordnungsruf an einen Abgeordneten der AfD zurückgewiesen wurde, weil es immer auf die Frage ankommt, so auch das Gericht, in welchem Zusammenhang, welche Begrifflichkeit gebraucht wird. Wird sie beleidigend gebraucht? Ist es zurückzuweisen? Wird sie erklärend gebraucht, um daran was festzumachen? Dann kann man es nicht verbieten, weil man sonst nicht erklären kann.
Okay, gut. Das war ein guter Raum, dass Sie das mal darstellen konnten. Ein Gedanke von mir vielleicht nur dazu, weil die FDP ja auch immer für sich in Anspruch genommen hat, die Partei des Fortschritts zu sein. Vielleicht ist bei dieser Debatte einfach auch mal der Fortschritt darin gegeben, dass wir sie abhaken und sagen, das N-Wort bleibt das N-Wort und Schluss damit. Aber Sie schreiben ja viele interessante Sachen in diesem Buch und das soll jetzt auch nicht so klingen, als würde ich die ganze Zeit nur irgendwie nach dem Haar in der Suppe suchen. Ihr Plädoyer zum Beispiel für weniger Hysterie, die Überempfindlichkeit, die Sie empfinden und auch zum Beispiel das, sage ich jetzt auch hier mal im öffentlich-rechtlichen Radio, die Haltung, die manche Kolleginnen und Kollegen so mit Monstranz vor sich herhalten, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und gleichzeitig musste ich aber denken, Herr Kubicki, diese Art der politischen Kommunikation, die Sie da auch beklagen, die auch durch die sozialen Medien befördert wird, eigentlich waren Sie doch immer ein Großmeister, genau diese Art der Kommunikation, also eher haut drauf als Finesse.
Ich glaube, dass wir im praktischen Leben beides brauchen. Nicht? Wir brauchen Finesse und wir brauchen auch Hau drauf. Wir brauchen auch Polemik. Wir brauchen vor allen Dingen wieder das Bewusstsein, dass Streit zur politischen Kultur dazugehört. Und dass man Meinungen haben kann, denen auch sofort widersprechen kann, dass das aber nie dazu führen darf, die Integrität des jeweils anderen in Frage zu stellen. Also zu sagen, wenn du diese Auffassung hast, bist du kein vernünftiger Mensch mehr. Da gibt es auch ein Beispiel. Man kann selbstverständlich sinnvollerweise über die Frage diskutieren, ob die Rettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer nicht Schleuserbanden dazu anleiten kann, das noch zu intensivieren, weil sie genau wissen, ihr Geschäftsmodell funktioniert. Das kann man als menschenverachtend klassifizieren. Ich selbst habe beispielsweise den Aufruf zur Rettung unterschrieben im Deutschen Bundestag. Ich komme von der Küste. Für mich ist die Frage Leben retten auf See völlig unabhängig davon, welche sonstigen Konsequenzen man daraus ziehen will. Also erst retten und der Rest weitermachen. Aber dass man das debattieren können muss, ohne sofort zum Menschenfeind zu werden, halte ich für selbstverständlich. Denn ansonsten kommt Sprachlosigkeit in den Raum und auch Unmut.
Sie sind ja auch gerade nicht so ganz richtig glücklich mit uns, also mit den Öffentlich-Rechtlichen. Warum?
Ich würde das nicht pauschalisieren, weil es gibt weder die Politik noch die Öffentlich-Rechtlichen noch die Journalisten. Aber ich vernehme selbst, dass die Haltung manchmal viel wichtiger wird als die Kommunikation von Tatsachen, als die Frage einer auch innerlichen Ausgewogenheit. Um das an einem Beispiel zu dokumentieren, ich habe mit Herrn Gnifke, Intendant des SWR, in der Zeit ja einen wunderbaren Schlagabtausch gehabt.
Ich habe es gelesen, ein langes Gespräch, interessant, ja.
Ja, auch für ihn interessant, weil er mir zwei Fragen nicht beantworten konnte. Und das hat er hinterher nochmal bei Twitter oder anderswo dann auch problematisiert. Ich habe ihn gefragt, können Sie mir einen Kommentator in Tagesschau oder Tagesthemen nennen, der konservativ kommentiert? Und da fiel ihm keiner ein. Der letzte, den er hatte, war Gottlieb da aus dem Bayerischen Rundfunk, aber sonst fiel ihm keiner ein. Und meine Frage, ist Ihnen eine Berichterstattung im Fernsehen bekannt, die sich kritisch mit Fridays for Future auseinandersetzt? Das fiel ihm auch nicht ein, der hat es nochmal recherchiert, war tatsächlich so. Ich sage trotzdem, nicht alles, was Fridays for Future macht, ist gut, das muss man auch kritisch beleuchten können. Und dann hat er ja nochmal gesagt, also wir haben als Öffentlich-Rechtliche tatsächlich auch die Verantwortung, Meinungen abzubilden, die offensichtlich in unseren Häusern weniger vertreten sind als im Leben. Und wenn man dazu kommt, dass man das Bewusstsein insoweit schon mal angeregt hat, darüber nachzudenken, ist sehr viel erreicht.
Ich finde diesen Gedanken auch interessant und ich habe gedacht, vielleicht gebe ich Ihnen dann auch nochmal einen Auftrag mit in Richtung der jungen Liberalen oder sonst wo. Denn was ist da passiert in den 90ern und Nullerjahren, also wo quasi der Nachwuchs dann gekommen wäre, da haben sich wahrscheinlich auch viele, die eher konservativ-liberal ticken, gesagt, ach, dieser Krisenberuf Journalismus, man verdient nicht gut, ich werde lieber Investmentbanker. Na, also es ist
Wir wollen jetzt nicht unsere Vorurteile pflegen, also nicht alle jungen Liberalen ergreifen den Beruf eines Juristen oder Investmentbankers, da gibt es auch sonst, also darüber hinaus noch weitere sehr vernünftige Leute. Es gibt auch junge Liberale, oder es gibt Menschen, die junge Liberale geworden sind, die den Beruf in den Medien angetreten haben, aber vergleichsweise wenig. Warum das so ist, weiß ich nicht. Hat aber mit Sicherheit nichts mit dem Geldverdienen zu tun, sondern vielleicht mit der eigenen Berufung.
Okay.
Denn man kann, um das mal zu sagen, man kann auch als Journalist, jedenfalls wenn man in die höheren Etagen startet, kann man sehr viel Geld verdienen. Wenn
ich habe geahnt, dass es noch kommt.
Ja, schauen Sie das mal an. Die Intendanten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verdienen mehr als die Bundeskanzlerin. Darüber muss man sich wirklich mal Gedanken machen.
Also, das ist aber wirklich eine übersichtliche Zahl an Jobs, muss man mal sagen, im Journalismus insgesamt. Wolfgang Kubicki, ich habe eine persönliche Frage zum Schluss bei dem Thema. Für wen ist Ihr Buch das ideale Weihnachtsgeschenk?
Für Leute, die Anregungen brauchen, die nachdenken wollen und für Leute, die diese Demokratie verteidigen wollen gegen Verschwörungstheoretiker, alle die sie in Frage stellen.
Was ist heute noch wichtig? Die Republik kriegt ein Schloss. Heute wird das Humboldt-Forum eröffnet, also das wiederaufgebaute Hohenzollern-Schloss in der Mitte Berlins. Ich bin gespannt, was Wolfgang Kubicki dazu sagt und ich gebe Ihnen, Herr Kubicki, eine kleine Vorlage, möglicherweise für die Reibung, nämlich die Einschätzung von Jürgen Zimmerer, Historiker und Afrika-Wissenschaftler, die er bei uns im Deutschlandfunk Kultur geäußert hat.
Die Ursünde ist die Entscheidung des Bundestages, mitten in das demokratische Berlin einen antidemokratischen Bau zu setzen, nämlich das Hohenzollernschloss. Und jetzt ist das Schloss da und das ist die einzige Möglichkeit, wie man das macht, zu sagen, jetzt gehen wir aber wirklich die ganze Distanz und verwandeln das Humboldt-Forum wirklich in eine Auseinandersetzung mit der Geschichte der Welt und der Globalisierung. Und diese Geschichte der Globalisierung ist eben die Geschichte des Kolonialismus.
Das sagt der Historiker Jürgen Zimmerer, an meiner Seite der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki. Also Eröffnung und ganz viel Hausaufgaben, würden Sie da mitgehen?
Dass es viele Hausaufgaben gibt, da gehe ich mit. Das war ja auch die Intention sozusagen, dieses Gebäude so zu errichten, um sich auseinanderzusetzen, auch mit der eigenen kolonialen Geschichte, einen Raum zu schaffen, wo vieles aufeinanderprallt und durch diese Reibung möglicherweise auch Neues Kreatives entsteht. Ich teile aber die Auffassung von Herrn Zimmerer nicht. Ich habe mir das Gebäude von außen angeguckt, drin war ich noch nicht. Da ist von drei Seiten eine Schlossfassade davor gehängt worden, aber ansonsten ist es ein sehr moderner Bau. Und das spiegelt das ja auch wieder, nicht, dass wir uns modern auseinandersetzen müssen mit einem Teil unserer Geschichte. Dazu gehört auch dieses Schloss. Und es passt übrigens auch, finde ich, weil städtebaulich in seine Umgebung und sieht deutlich besser aus als der Palast der Republik, der vorher da stand.
Es ist ja in der Tat wirklich ein in der Hinsicht interessantes Projekt, weil es eine Leerstelle in Berlin füllt, die da Jahre, Jahrzehnte lang war. Ein Ort, Sie haben es beschrieben mit Fassade, aber das war ja auch lange der Begleitsound. So richtig Inhalt musste auch erst eigentlich während des Bauens gefunden werden. Jetzt gibt es die Debatten. Es gibt eine ganz konkrete Debatte, hat ja Jürgen Zimmerer auch angesprochen, die Debatte um Restitution, also Rückgabe kolonialer Raubgüter. Da gibt es jetzt auch quasi zur Eröffnung nochmal den Ruf aus Nigeria, die Benin-Bronzen zurückzugeben. Jetzt, ich weiß, das ist nicht Ihr Fachgebiet, aber so als Instinkt, als Politiker, würden Sie sagen, das wäre ein gutes erstes Signal für dieses Humboldt-Forum?
Zunächst hat Frau Staatsministerin Grütters das darauf hingewiesen, dass man für Gespräche durchaus offen ist und auch die Bereitschaft erkennen lassen, diesem Wunsch gegebenenfalls nachzukommen. Ich möchte jetzt hier keine Vorfestlegungen treffen. Man muss sich immer schon fragen, erstens, wie sind Sie in den Besitz jetzt Deutschlands gekommen? Wo sollen Sie hingehen? Also wir haben in Nigeria nicht unbedingt einen komplett durchorganisierten demokratischen Staat. Nichts wäre schlimmer, als diese Statuen zurückzugeben, die dann anschließend von Despoten oder anderen Menschen weiter veräußert wird. Also ich sage schon, wir müssen uns dieser Verantwortung stellen und es spricht sehr viel dafür, dass jedenfalls nach unserem Rechtsverständnis wir nicht rechtmäßig in den Besitz dieser Statuen gekommen sind. Und wenn wir das festgestellt haben, dann glaube ich auch, haben wir eine Verpflichtung tatsächlich, jedenfalls dann, wenn sie in ein Museum in Afrika dann auch ausgestellt werden und nicht wieder verschwinden, dem Verlangen unter Umständen nachzugeben.
Ja. Sie haben das Stichwort Palast der Republik schon genannt. Also das ist ja auch alles schon ein bisschen her, deswegen vielleicht noch mal kurz zur Erinnerung. Da stand ja in der Tat der Palast der Republik, also das Gebäude, in dem die DDR-Volkskammer zu Hause war, aber auch so einiges anderes, auch ganz angenehme Dinge, an die sich Menschen in Ost-Berlin gerne erinnern, Kegelbahnen, Restaurants, dergleichen mehr. Ich fände es ja schön, wenn das gelingen würde, dass aus diesem Schloss jetzt ein wahrer Palast der Republik werden würde. Was muss denn passieren, dass das gelingt?
Dass die Konzeption von Ausstellungen, von Begegnungen auch vor Ort durch den Intendanten wirklich nicht nur entwickelt, sondern auch umgesetzt wird. Denn er soll ja ein Ort der Auseinandersetzung werden. Sozusagen der Sammlung, ein Ort, in dem man kontemplativ sich auch der eigenen Geschichte nähern kann, aber auch der Auseinandersetzung in der Vielfalt des Lebens der letzten 100 oder 150 Jahre, die wir erlebt haben, ist es jedenfalls keine Wiederbelebung von Hohenzollern.
Es wird in jedem Fall heute Abend eröffnet. Das Humboldt-Forum, allerdings natürlich, Sie ahnen es in diesen Zeiten, nur digital. Und irgendwann im Laufe des Jahres 2021 kann es dann wirklich richtig seine Türen öffnen. Lassen Sie uns da noch kurz über Drohnen sprechen, bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr. Eine Entscheidung, solche zu kaufen, wird es vor der Wahl nicht mehr geben. Die SPD hat sich für, wie sie es nennt, eine breite gesellschaftliche Debatte entschieden, die erst notwendig sei und damit aber auch gegen ihren eigenen verteidigungspolitischen Sprecher. Fritz Felgentreu, der erklärte daraufhin seinen Rücktritt, denn er hätte gerne Ja gesagt, jetzt schon. Wolfgang Kubicki, bewaffnete Drohnen, wäre das für die FDP jetzt schon okay?
Ja, weil es nicht darauf ankommt, ob Drohnen bewaffnet sind oder auch nicht, sondern das und wie sie eingesetzt werden. Rechtswidrig, völkerrechtswidrig dürfen sie von Deutschland aus nicht eingesetzt werden. Aber ob wir nun Flugzeuge haben oder bewaffnete Drohnen, macht keinen großen Unterschied. Es kommt immer darauf an, wie werden sie eingesetzt. Und dankenswerterweise ist die Bundeswehr eine Parlamentsarmee. Dass wir, wie die Amerikaner, gezielte Todesschüsse mit Drohnen machen, ist in Deutschland ausgeschlossen.
Aber eine Parlamentsarmee, gerade eine Parlamentsarmee, lässt sich wahrscheinlich noch mehr beeindrucken von Opferzahlen. Und zwar meistens die eigenen, also gefallene Bundeswehrsoldaten. Je höher der Blutzoll ist, desto geringer ist die Bereitschaft, Auslandseinsätze zu machen. Und das ist ja genau die Befürchtung, die da mitschwingt, dass man sagt, sobald der militärische Einsatz risikofreier wird für die eigene Armee, dass die Hemmschwelle sinkt.
Ja, der militärische Einsatz wird dadurch ja nicht sozusagen machbarer, sondern die Drohnen schützen einfach anders nur als beispielsweise bewaffnete Flugzeuge, Soldatinnen und Soldaten davor überrascht zu werden. Die Überlegung, wir würden aus Deutschland heraus mit zwei oder drei bewaffneten Drohnen im Afghanistan-Konflikt irgendwas bewirken können, ist ziemlich absurd.
Ich finde ja sowieso interessant, wie sich Ihre Partei, die FDP, da so entwickelt hat. Ich hatte zwischenzeitlich mal den Eindruck, Sie sind fast schon die pazifistische Partei im Bundestag geworden, gerade auch in der Zeit, als Sie an der Regierung beteiligt waren mit Guido Westerwelle als Außenminister, wo man das Gefühl hatte, da war auf einmal eine sehr große Zurückhaltung, aber eine Zurückhaltung, die sich ganz häufig, glaube ich, auch ein bisschen dadurch begründet hat, dass es eben auch in der Bevölkerung nicht besonders beliebt ist, wenn man sich engagiert international.
Also nicht deshalb. Ich war beispielsweise Zeit meines Lebens immer gegen Auslandseinsätze. Ich war auch für die Beibehaltung der Wehrpflicht, weil mir klar war, wenn die Menschen, die Kinder aus den Familien regelmäßig bei der Bundeswehr unterwegs sind, wenn wir keine keine Berufsarmee haben, dann wird die Bereitschaft, diese Armee außerhalb unseres eigenen Territoriums einzusetzen, deutlich geringer ausfallen, als wenn wir eine Berufsarmee haben und sagen, die haben wir jetzt eh dafür, also können wir das machen. Wir sind aber international innerhalb der Europäischen Union, auch innerhalb der NATO, in gewisser Weise darauf angewiesen, mit unseren Partnern gemeinsam was zu machen. Aber wenn wir uns die Fähigkeiten der Bundeswehr anschauen, dann finde ich auch, Zurückhaltung ist hier eher angebracht als das Gefühl, wir wären gleichberechtigter Partner, wenn wir Amerikaner oder Franzosen Flugzeuge schicken oder Drohnen abschießen.
Wolfgang Kubicki antwortet gerade auf die Frage, die konnten Sie nicht hören, da war das Mikrofon noch nicht auf. Sie hören sich gleich die Bundeskanzlerin an.
Ja, wir haben ja Sitzungstag, ich fahre jetzt zurück in den Deutschen Bundestag. Wir debattieren beispielsweise die Frage, wie mit Impfungen umgegangen werden soll, und dann wird die Bundeskanzlerin auf Fragen der Abgeordneten antworten.
Mhm. Haben Sie eine Frage auch?
Nein, ich bin ja als Vizepräsident etwas zurückhaltend in dieser Frage.
Das waren Sie hier glücklicherweise nicht. Wolfgang Kubicki, Vizepräsident des Deutschen Bundestages und stellvertretender FDP-Chef. Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Vielen Dank, Herr Franzl.